Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie Gisela Knuth
und Hans Wiechmann.
Wir starten mit einer kleinen Stadt am Sonntagmorgen, lyrisch in Szene gesetzt von dem Dresdner Autor Erich Kästner. Was Sie jetzt beim aktuellen Jahreszeitenwechsel Gutes für sich tun können, weiß die Ayurveda-Fachfrau Silke Schauer. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen, meinte bereits der deutsche Dichter Matthias Claudius. Unser Redakteur Jens-Peter Groth berichtet heute von einer Reise auf die Insel Rügen. Außerdem stellen wir Ihnen den Waldfriedhof Süntel vor. Malen als Therapie, darüber informiert uns die Rintener Kunsttherapeutin Bettina Brath. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Ein wunderbares Sonntagsgedicht wird uns heute von dem Dresdner Schriftsteller Erich Kästner offeriert. Jürgen Schormann liest »Kleine Stadt am Sonntagmorgen« aus dem Jahr 1929.
Das Wetter ist recht gut geraten. Der Kirchturm träumt vom lieben Gott. Die Stadt riecht ganz und gar nach Braten und auch ein bisschen nach Kompott. Am Sonntag darf man lange schlafen. Die Gassen sind so gut wie leer. Zwei alte Tanten, die sich trafen, bestreiten rüstig den Verkehr. Sie führen wieder mal die alten Gespräche, denn das hält gesund. Die Fenster gähnen sanft und halten sich die Gardinen vor den Mund. Der Herr Provisor lauert auf sein gestärktes Oberhemd. Er flucht, weil es so lange dauert. Man merkt daran, er ist hier fremd. Er will den Gottesdienst besuchen, denn das erheischt die Tradition. Die Stadt ist klein. Man soll nicht fluchen. Pauline bringt das Hemd ja schon. Die Schunden machen kleine Schritte und heben ihre Füße kaum. Die Langeweile macht Visite. Die Tanten flüstern über Dritte. Und drüben, auf des Marktes Mitte, schnarcht leise der Kastanienbaum.
Wiedersehen am Sonntag, wird es freu dich auf Sonntag, es wird herrlich sein. Ja, schon an der Tür grüßt dich ein Kuss von mir, der dir viel verspricht. Mehr verrat ich nicht, freu dich auf Sonntag. Wir uns dann wiedersehen, am Sonntag wird es wieder schön.
Beim Jahreszeitenwechsel vom Winter zum Frühling ist es sinnvoll, etwas für den Energiehaushalt zu tun und seinen Stoffwechsel auf Trab zu bringen. Wie das funktioniert, erklärt die Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und zertifizierte Ayurveda-Köchin Silke Schauer aus Bad Pyrmont.
Das können wir von außen und von innen machen. Von außen können wir das gut machen mit stoffwechselanregenden Selbstmassagen. Das kann man mit Körperbürsten machen, wo man einfach die Durchblutung anregt, indem man sich selbst morgens trocken massiert. Und wenn man das schön macht, es erfrischt so sehr, als hätte man morgens geduscht. Oder man kann, wenn man duschen geht, eine Wechseldusche machen. Also dieses Kneippsche Prinzip der unterschiedlichen Wärme- und Kältereize, die auch unseren Stoffwechsel anregen können. Ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt die Zeit nutzen und wirklich an der frischen Luft zügig spazieren gehen. Also dass wir etwas tun, womit wirklich dann auch unser Kreislauf so einmal richtig in Fahrt kommt.
Auch Schwimmen gehen bringt den Stoffwechsel auf Touren. Kommen wir nun zu den inneren Anwendungen.
Aus ayurvedischer Sicht können wir das Ganze natürlich ankurbeln, klassischerweise mit dem warmen Wasser trinken. Man nimmt nach dem Aufstehen erstmal als erstes 1 bis 2 Tassen heißes, warmes, gekochtes Wasser zu sich auf nüchternen Magen, frühstückt und dann erst den obligatorischen Kaffee trinkt, wenn man auf den so gar nicht verzichten mag. Vornehmlich ist die Empfehlung im Ayurveda, gerade in dieser Jahreszeit jetzt warm zu essen, also ein warmes Porridge am Morgen, ein warmes Mittagessen mit einem Beilagensalat und am Abend eben eine warme Suppe zum Beispiel. Wichtig ist dabei auch, dass Pausen eingehalten werden. Der Ayurveda klärt das jetzt zwar noch mit anderen Bildern, aber was hier natürlich gemeint ist, ist, dass der Insulinspiegel gut runtersinken kann. Also dass wir wirklich zwischen den Mahlzeiten 3 bis 5 Stunden Pause lassen und dass wir auch nicht zu viel essen. Also wenn man beide Hände nebeneinander legt und dann so eine kleine Schale bildet. Und diese Schale, das ist sozusagen die Menge, was gut von unserem Magen in einer Mahlzeit verdaut werden, verstoffwechselt werden kann.
Mit Ingwer und scharfen Gewürzen lässt sich zusätzlich gut einheizen. Für diejenigen, auf deren Speiseplan morgens der Porridge bzw. Haferbrei steht, für die hat Silke Schauer noch einen besonderen Tipp.
Gerade die Hirse und die Gerste wirken aus ayurvedischer Sicht austrocknend, Gewebe reduzierend. Also anstatt dem Hafer vielleicht lieber auf die Gerste umschwenken oder auf die Hirse, weil die eben noch eher zur Gewebereduzierung anregen als zum Gewebeaufbau.
Damit wir in einen guten Rhythmus kommen, sei es außerdem wichtig, dass man zeitig zu Bett geht, erklärt Schauer.
Der Schlaf wird von uns oftmals ein bisschen unterbewertet. Da passiert ja in Anführungszeichen nichts. Doch, da passiert ganz, ganz viel. Also um 10 Uhr, um 22 Uhr beginnt aus ayurvedischer Sicht wieder die Pitta-Zeit, eine Transformationszeit. Der Ayurveda sagt eben, da wird aussortiert, was der Körper braucht und was er nicht braucht. Er überlegt, was kann ich von dem, was ich heute als Lebensmittel bekommen habe, woraus kann ich eine gesunde Babyzelle bauen und was muss ich entsorgen? Und dieser Prozess ist vor allen Dingen in der Zeit zwischen 22 und 2 Uhr. Dann ab 3, 4 Uhr beginnt dann schon langsam wieder die Cortisolausschüttung. Wir werden wieder wach. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir gesund sein möchten und fit sein möchten, dass wir bis 22 Uhr im Bett sind. Und auch wenn es dann jetzt heißt, ja, es gibt die Lerchen und die Eulen und mein Rhythmus ist ja ganz, ganz anders als dieser Rhythmus. Unsere Stammzellen sind einfach drauf trainiert mit, wenn es dunkel wird, gehen wir ins Bett und legen uns zur Ruhe. Und wenn die Sonne aufgeht, dann geht es wieder in die Aktivität. Es ist also ganz wichtig, dass wir so bis 22 Uhr rechtzeitig am Gleis stehen, damit wir noch den Engelsexpress sozusagen in Time bekommen. Und wenn wir dann am nächsten Morgen ohne Wecker um 6 Uhr aufwachen, dann ist alles perfekt.
Der Frühling ist aus ayurvedischer Sicht die Zeit der Reinigung. Über das, was uns jetzt wohltut und uns auch aus der berüchtigten Frühjahrsmüdigkeit herauskatapultiert, sprachen wir mit der Ayurveda-Fachfrau Silke Schauer aus Bad Pyrmont.
Alle Leute wollen sich ahlen in den Frühlingssonnenstrahlen nach der langen Winterzeit. Oh, die Frühjahrsmüdigkeit, lieg ich müde unter Deck, ziehst du mir die Decke weg, du lässt mir keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Mit dem Frühlingssonnenbad, Liebeslust, Hormonsalat, Abschiedsklang vom Winterblues, Auftakt mit dem Sonnengruß. Gönn ich mir mal Mußestunden, schickst du mich auf Joggingrunden, du lässt mir keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Fühl ich müde mich und schwach, küsst mich mein Dornröschen wach, Dornröschen wach. Alle, die im Märzen gähnen und sich nach dem Sommer sehnen, fühlen sich noch winterschwach, werden aber langsam wach. Meine Winterfröstelei ist mit einem Schlag vorbei. Du lässt mir keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Fühl ich müde, nicht ganz schwach, küsst nicht mein Dornröschen wach, Dornröschen wach. Nach der langen Winterpause, frische Frühlingshimbeerbrause, neuer Lebenssprudelquell, alle Tage warm und hell. Du umsorgst mich immer zu, lässt mir einfach keine Ruhe, du lässt mir keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit für Frühjahrsmüdigkeit.
Musik. Gut organisierte Gruppenreisen führen häufig zu interessanten und erfreulichen Erlebnissen. Das erste Mal bei solch einem Ausflug dabei war unser Redakteur Jens-Peter Groth, der einen satirischen Blick auf das Reiseverhalten von Senioren wirft.
Der Hintergrund dieses Essays ist eine Reise nach Rügen. Es geht hier nicht um die Beschreibung der Tour nach Binz, die Wanderungen am Strand, die Dampfzugfahrt nach Putbus oder den Exkurs zu den Hamburger Landungsbrücken auf der Rückfahrt. Es geht hier darum, was die teilnehmenden Senioren erleben und wie sie damit umgehen. In einem Bus mitzureisen ist sicherlich wesentlich weniger anstrengend, als die Strecke mit dem eigenen Pkw oder per Bahn zurückzulegen. Das ist wirklich eine Erleichterung. Wie verbringt man die Fahrzeit im Bus? Früher haben die Reisenden Bücher gelesen, heute genießen auch die Senioren mehrheitlich ihre Smartphones. Dank Google Maps kann man den momentanen Standort präzisieren und feststellen, ob der Busfahrer sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hält und ob er von der empfohlenen Route abweicht. Das macht momentan Spaß, aber ist nichts auf Dauer. Fotos von Freunden und Verwandten kann man sich in Ruhe auf dem Smartphone anschauen. Wenn die Bilder zu intim sind, sollte man bedenken, dass die schräg hinter einem sitzende Person die Bilder einsehen kann. Das ist für den manchmal eine willkommene Ablenkung, wenn er zum Beispiel mehrere Aufnahmen einer sehr attraktiven jungen Frau sieht. Als Willkommensgetränk gibt es einen Sekt, den wir alle genießen. Was geschieht mit Sektflaschen, die versehentlich vor leeren Sitzplätzen positioniert wurden? Ich widerstehe meiner Neigung, die einfach einzusammeln und mitzunehmen. Doch eine Frau in meiner Nachbarschaft kommt mir zuvor und sichert sich den Genuss von 2 zusätzlichen Fläschchen Sekt. Was sie besser macht als ich, ist, dass sie am Ende der Reise diese auch bezahlt. Auf der Hinfahrt beschränkt sich die Kommunikation auf die Bekannten, die meistens nebeneinander sitzen. Am Ende der Reise ist die Kommunikation vielfältiger, man hat häufig neue GesprächspartnerInnen. Was mich von den meisten Mitfahrenden unterscheidet, ist deren Entspanntheit, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Eine Exkursion nach Rostock muss ausfallen, weil der Bus kaputt ist. Auf der Rückfahrt gibt es einen Schlenker durch die City von Hamburg, der als Konsequenz eine teilweise nervige, staureiche Heimfahrt über die Autobahn nach Hannover hat. Freiwillig würde ich nie am Freitagnachmittag diese Strecke fahren. Im Hotel gibt es ein tolles Angebot an Speisen zum Frühstück und Abendbrot. Was mir auffällt, ist, dass es relativ viele Damen gibt, die ein Schicksal mit mir teilen, die Neigung zu Übergewicht. Unter den anwesenden Männern scheine ich der Einzige zu sein, der dieses Problem hat. Ein Problem, das ich Gott sei Dank nicht habe, erblicke ich auf meinem Weg zum Buffet. Dort sitzt ein Mann, der nicht in unsere Gruppe gehört. Er hat 2 Smartphones vor sich liegen, die er abwechselnd benutzt, um sich mit relativ langen Gesprächen seine genussvolle Mahlzeit zu verderben. Ich freue mich über eine ältere Dame, die den Kontakt zu uns aufnimmt, um sich vor oder nach der Mahlzeit zu unterhalten. Die anderen Damen an ihrem Tisch sind sehr zurückhaltend, nehmen mit total grimmigen Mienen an einem Tisch Platz. Dort sitzen auch die einzigen jüngeren Damen, die später von ihrem Recht Gebrauch machen, sich bei der Gruppenaufnahme vom Reiseleiter nicht fotografieren zu lassen. Ich verkneife mir die ironische Bemerkung: Warum lassen Sie sich nicht fotografieren? So schlecht sehen Sie doch gar nicht aus. Auf unserer Rückfahrt erfahre ich, dass ein älteres Paar, jenseits der 80, eine wirklich tolle Tour von Binz nach Stralsund gemacht haben, um dort eine 4-stündige Besichtigungstour zu machen. Meine Hochachtung, das hätte ich mir wahrscheinlich nicht zugemutet. Als der Reiseleiter mit uns das Gruppenfoto macht, denke ich, eigentlich ähnelt unsere Tour dem Ausflug eines Seniorenheims. Vielleicht ist die durchschnittliche Fitness doch noch größer, oder? Worüber man sich auch nicht aufregen sollte, ist die Unverschämtheit der Gemeinde Rügen, uns am Schluss unseres Aufenthalts noch einmal zusätzlich die Kurtaxe für einen Tag zu berechnen, nämlich den Abreisetag, den wir bereits seit morgens im Bus auf unserer Rückreise beginnen.
Sing mit mir dieses Lied, denn bald schon bin ich fort.
Blauer Himmel und das weite Meer, kannst du sie singen hören? Sing mit mir die Sommerwolken her, denn das Abschied nehmen ist schwer. Weit von hier das andere Inselland, darauf bin ich gespannt. Werd ich dort die gleichen Sterne sehen, wird sein Wind mein Heimweh verwehen. Dieses Inselland von mir und dir, meinem Strand. Unser Wind weht mich nun fort von hier, doch er bringt mich auch wieder her.
Bilder verbinden wir mit Emotionen, deshalb wirkten sie auch direkt auf unsere Psyche. Zur Grundlage nimmt sich dies die lösungsorientierte Maltherapie, kurz LOM, eine Kurzzeittherapie, bei der Menschen wieder mit ihrer eigenen Kreativität, ihrem Potenzial und ihren Ressourcen in Verbindung kommen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, sagt die Rintelner Kunsttherapeutin Bettina Lea Brat.
Die Menschen kommen zu mir mit einem Anliegen, waren vorher vielleicht schon bei Ärzten oder bei anderen Therapeuten mit Anliegen, die zum Beispiel keine medizinische Ursache haben oder auch mit Beziehungsstress oder Prüfungsangst, Panikattacken. Ganz oft kommen Menschen zu mir, die so einen ganz extremen Leidensweg schon hinter sich haben. Und dann fange ich auch gerne mal mit so einem Würdigungsbild an, dass in einem Bild gewürdigt wird, das, was sie schon alles geleistet haben, was sie bewältigt haben. Das ist so etwas, was so als Einstieg sehr hilfreich sein kann.
Durch ihre eigene künstlerische Tätigkeit und den dadurch selbst erfahrenen therapeutischen Nutzen wollte Brat diese Art des Malens an andere weitergeben.
Mein Weg fing an in Münster, im Institut für humanistische Kunsttherapie. Da habe ich quasi so die Grundlage gelegt dafür. Musste dann auch den Diplomabschluss haben, Diplom-Kunsttherapeutin, um überhaupt in die LOM-Ausbildung gehen zu können. Und ich bin dann an die Quelle gegangen des LOM, zu den Entwicklern. Das musste ich dann in der Schweiz machen, bei Bettina Egger und Jörg Merz.
Verwendet wird das Format 70 x 100 cm. Auch die Größe hat Anteil an der Wirkung. Gemalt wird mit hochwertigen Farben, aber nicht mit dem Pinsel.
Es wird mit den Händen gemalt, weil der Kontakt ist einfach unmittelbarer. Der wirkt auch sofort in den Körper. Und es wird mit der ungeübten Hand gemalt, damit nicht so diese Routine reinkommt im Malen. Damit es wirklich auch langsam mit Bedacht vor sich gehen kann. Es wird auch nicht erst vorgemalt, sondern man tastet sich ran. Der Hintergrund soll immer den Vordergrund stärken und von daher wird geguckt, was geht und was geht nicht. Also manche Farben eignen sich eigentlich per se nicht als Hintergrund, weil sie sehr laut und schreiend sind. Die stehlen dann dem Objekt die Schau und genau das wollen wir nicht, weil diese Bilder dann nicht wirken.
Bevor die Finger in die Farbe getaucht werden, gibt es aber erst einmal einen Malauftrag. Wie muss man sich das vorstellen?
Es wird eine Metapher gemalt, die also mit dem Anliegen überhaupt nichts zu tun hat. Ich mache dann ein paar Vorschläge. Zum Beispiel, wenn die Angst vor der Prüfung, wenn das ein Kochgeschirr wäre, was wäre das dann? Ich habe da so eine ganze Palette von Dingen, die ich abfrage. Und dann werden diese Metaphern gemalt in der ganz einfachen, ursprünglichen Form.
Angefangen wird also mit dem sogenannten Symptombild. Das wäre zum Beispiel die Prüfungsangst als Kaffeetasse. Durch das Malen von klaren und einfachen Bildern können erinnerte, verstörende Bilder in den Hintergrund treten und von belastenden Emotionen befreit werden. Gemalt werden immer sogenannte gefahrlose Bilder.
Zum Beispiel, wenn Tiere gemalt werden, werden die nicht in Bewegung gemalt oder ein Löwe nicht mit offenem Maul, weil das würde wieder heißen Bedrohung, Gefahr. Das geht also nicht, weil genau diese Bilder etwas antriggern. Diese alten Bilder, die man so in sich trägt, die vielleicht eine Panik ausgelöst haben oder die Ursache für Panikattacken sind, die werden überschrieben mit diesen gefahrlosen Metapherbildern. Und diese Bilder sollen auf den ersten Blick ganz eindeutig signalisieren, es droht keine Gefahr. Es ist alles in Ordnung.
Veränderungen der Emotionen werden möglich durch Veränderungen am Bild. Was verändert werden muss, wird durch Befragungen ermittelt.
Also ich mache eine Erhebung der Belastung durch verschiedene Fragen. Und wenn das Bild fertig ist, mache ich wieder diese Erhebung, um zu sehen, hat sich da was verändert? Hat sich das ausreichend verändert? Wenn es sich nicht ausreichend verändert hat, also verbessert hat, gucken wir immer, was muss am Bild noch verändert werden, damit die Werte sich verbessern können. Und manchmal nur eine ganze Kleinigkeit. Manchmal muss das Fädchen vom Ballon vielleicht in einer anderen Farbe gemalt werden, dass das Bild eine andere Wirkung hat.
Die Bereitschaft, sich auf diesen Prozess einzulassen, muss auf jeden Fall da sein, sagt Brat.
Zum Beispiel war ja bei mir eine Frau, die Mitte 50 war und Depressionen hatte, sich wertlos fühlte und auch voller Selbstzweifel war. Und sie spürte eine Wut, wenn sie an ihren Vater dachte. Der war nun mittlerweile verstorben und war aber bereit, jetzt die Beziehung zu ihm mal anzuschauen und auch zu bearbeiten. Der Vater war so nach außen hin selbstbewusst und sehr charmant, aber der Familie gegenüber abwertend und abfällig und auch ziemlich egoistisch. Und in Beziehungsdingen wird halt immer das Porträt gemalt.
Das Porträt wurde gemalt. Dann begann die eigentliche Arbeit.
Dann ging es darum, als erstes etwas anzuschauen, was war und was nicht mehr zu ändern ist. Das ist ja auch in Beziehungen so, wenn der andere schon verstorben ist, kann man sowieso nichts mehr ändern. Dann geht es nur um anerkennen, was ist. War dieses, du hast mich nicht gesehen und mich nur als Mädchen abgewertet, dafür wurde dann ein Apfel gemalt als Metapher. Und der wurde der Person dann oben auf das Oberteil gemalt, direkt auf das Porträt. Dann die Frage, was gilt es noch anzuerkennen? Du warst deinen Kindern gegenüber ungerecht. Da kam dann eine Orange.
Es wird sich etwas wiedergeholt, wie zum Beispiel das Selbstwertgefühl. Und es werden auch Dinge zurückgegeben, die nicht zu einem gehören.
Dann ging es um Rückgaben. Was hatte sie nun übernommen, was nicht zu ihr, sondern zum Vater gehört, was er aber wieder zurückkriegen soll? Also es entlastet sie ja auch, wenn sie dem Vater was zurückgeben kann, was sie von ihm natürlich unbewusst übernommen hat. Und sie hatte die Verantwortung für die Mutter und die Familie getragen, weil der Vater sehr oft auf Geschäftsreise war. Und diese Verantwortung, die gar nicht zu ihr gehörte, sondern die Verantwortung des Vaters war, die wurde ihm wieder zurückgegeben durch eine Metapher und er bekam ein rotes Dreieck gemalt. Und auch diese abwertende Haltung gegenüber sich selbst, die gehörte nicht zu ihr, das war ein gelber Kreis und die konnte sie dann eben auch abgeben an ihn.
In der Schweiz wird diese Therapieform übrigens auch an Kliniken praktiziert. Wir sprachen mit der Kunst- und Lohmtherapeutin Bettina Lea-Brath.
Mittlerweile beschäftigen sich viele Menschen auch mit alternativen Bestattungsmöglichkeiten, zum Beispiel einem Grab mitten im Wald. Auch in Hessisch-Oldendorf wurde immer häufiger der Wunsch nach einer Waldbestattung geäußert. Initiiert von der Forstgenossenschaft Süntel gibt es oberhalb der Pappmühle in Zersen seit Mai 2020 den Waldfriedhof Süntel. Betrieben wird das 8 Hektar große Waldstück von der Waldfriedhof Süntel GmbH. Wie ist das Prozedere, wenn ich auf dem Waldfriedhof bestattet werden möchte? Dazu Geschäftsführer Hans-Heinrich Kardinal.
Also wir haben sehr viele Spaziergänge hier. Wir haben auch eine Mitarbeiterin eingestellt, die mit den Interessenten hier durch den Wald geht. Und wir haben ja verschiedene Abteilungen. Das kann man ja hier auch auf der Karte sehen. Und in der Regel ist es so, dass die Interessierten, die sich einen Freundschafts-Familienbaum aussuchen wollen, dass die praktisch die freie Auswahl haben auf der gesamten Fläche und sich dann einen Baum aussuchen. Da gibt es drei Kategorien, Preiskategorien, dünnere, mittlere und starke Bäume. Und dann gibt es noch Gemeinschaftsbäume, an denen Einzelruhestätten vergeben werden. Und da in der Regel suchen wir Bäume aus als Gemeinschaftsbäume. Und da haben wir ein Angebot von immer 5 oder 6 Bäumen, für die sich die Interessierten entscheiden können. Und dann können sie ein Einzel oder ein Paar sich dort Plätze reservieren.
Ist es egal, aus welchem Material die Urnen sind? Oder muss das Ganze aus Rücksicht auf die Natur abbaubar sein?
Das sind grundsätzlich biologisch abbaubare Urnen, sowohl die Überurne als auch die eigentliche Aschenkapsel. Und die Urnen, man sagt also, dass bei normalen Witterungs- und Niederschlagsverhältnissen die Urnen nach circa einem halben Jahr vergangen sind.
Wie lange sind die Ruhefristen?
Die Ruhefrist ist grundsätzlich so lang, wie der Vertrag der Stadt Herzogenaurach Oldendorf mit der Waldfriedhof Süntel GmbH besteht. Und das sind eigentlich von hier aus, von 2020 ausgerechnet, 99 Jahre. So lange ist das garantiert. Die Mindestruhefrist für Urnen sind 20 Jahre. Das ist also auch in der Friedhofssatzung festgelegt. Und bei Familienbäumen ist es auch möglich, dass eine Familie entscheidet, auf einem Platz, auf dem eine Urne bereits vor 20 Jahren bestattet ist, noch eine neue Urne aus der Familie beizusetzen.
Dürfen die Gräber in irgendeiner Weise geschmückt werden?
Also es darf kein Grabschmuck in dem Sinne hier niedergelegt werden, weil da unter Umständen ja auch Kunststoff dran sein könnte. Und natürlich, wenn jeder hier Kränze niederlegt, das ist also nicht ökologisch, das passt auch nicht in den Wald. Aber natürlich ist es möglich, dass bei Beisetzungen Blumen, Blütenblätter verstreut werden können oder Ähnliches. Das ist also überhaupt kein Problem.
Wird das Grab gekennzeichnet oder bleibt die Ruhestätte anonym?
Auf Wunsch der Verstorbenen oder der Angehörigen bringen wir an den Bäumen Schilder an, entweder mit dem Namen der Familie, wenn es sich um einen Familienbaum handelt, oder bei den Gemeinschaftsbäumen entsprechend die Namen der Verstorbenen, dort beigesetzten Personen, und das ist der Name vermerkt und das Geburts- und das Sterbedatum in der Regel. Das bleibt am Baum hängen, und wenn andere dazukommen an einem Gemeinschaftsbaum beispielsweise, dann wird dieses Schild kurzfristig abgenommen und dann der entsprechende neue Name dann oder der zusätzliche Name eingefräst.
Wer entscheidet sich für ein Grab auf dem Waldfriedhof? Sind das nur Naturliebhaber oder spielt auch die finanzielle Seite eine Rolle?
Wenn es sich um ein Einzelgrab handelt, da sind wir sicherlich relativ günstig. Auf der anderen Seite ist es so, dass ganz viele Menschen einen Bezug zum Wald haben, zum Süntel sowieso, als heimisches Gebirge hier, als Heimat. Und der Hauptgrund, glaube ich, für ganz viele Menschen ist, das uns immer wieder bestätigt, dass also die Grabpflege für die Nachkommen häufig ein großes Problem darstellt, weil die Familien nicht mehr wie Großfamilien früher auf dem Dorfe zusammenleben, sondern in der Regel sind die älteren Personen hier allein, die Kinder sind irgendwo in der Welt, sind weggezogen und sie wollen den Kindern diese Grabpflege nicht mehr zumuten.
Wenn ich ein Grab im Ruhwald besuchen möchte, ist das gut zu finden oder sehe ich dann den Wald bzw. das Grab vor lauter Bäumen nicht?
Also es ist schon so, dass es ein bisschen anonymer ist. Wenn man also die eigentliche Ruhestätte suchen wollte, dann wäre das schon ein bisschen schwierig. Aber wir haben die Bäume so gekennzeichnet, die haben alle eine Nummer und alle Kunden bekommen von uns über die Bestattung, über den Bestattungsplatz eine Urkunde und eine entsprechende Karte dazu. Und in der Urkunde und auf der Karte sind diese Bäume mit GPS-Daten vermerkt, sodass man also den Baum auch für spätere Generationen wiederfindet.
Welchen Baumbestand gibt es auf dem Hessisch-Oldendorfer Waldfriedhof?
Also dieser Bereich hier sind überwiegend Laubbäume, das ist in der Regel Buche und ganz wenige Fichten stehen noch dazwischen oder auch mal eine Lärche, aber das sind nur ganz wenige Bäume und dieser Bestand ist etwa, naja, ich schätze mal 100, 120 Jahre alt, die ältesten Bäume, und der wird auch so bestehen bleiben, er wird nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt. Diese Fläche ist aus der Nutzung herausgenommen und ist auch befriedetes Gebiet, was die Jagd anbelangt. Das heißt, hier auf dem Gelände sind keine Ansitze mehr oder es wird auch nicht geschossen.
Gibt es eine bevorzugte Baumart bei der Kundschaft?
Also die dünneren Bäume sind die günstigsten und die sind bis 25 cm Brusthöhendurchmesser, das ist so ein forstliches Maß, und dann von 26 bis 45, das sind die mittleren, und die teuersten sind die über 45. Und diese dicken Bäume werden schon auch sehr gerne genommen, obwohl sie ja sicherlich von der Lebenszeit des Baumes her ja nicht mehr so lange leben wie die jungen Bäume. Das muss man einfach mal so sehen. Und es sind ja auch jüngere Leute, die sich hier schon Plätze reserviert haben, und da ist dann vielleicht eher der eine oder andere dabei, der sagt, ich nehme mir erstmal einen kleinen Baum, einen dünneren. Auf einem normalen Friedhof ist ja so, wenn man sich dort einen Platz reserviert, dann ist der ja in der Regel für 30 Jahre vergeben, und wenn man dann nach 30 Jahren erstirbt, müsste man den Platz neu kaufen. Das ist hier nicht der Fall. Das wird einmal bezahlt und dieser Platz ist dann für 99 Jahre sozusagen gesichert.
Seit Mai 2020 gibt es den Waldfriedhof Süntel oberhalb des Hotels Pappmühle in Zersen. Träger des Waldfriedhofs ist die Stadt Hessisch-Oldendorf.
Ich geh gern in eine fremde Stadt, auf den Friedhof, so ein Friedhof hat etwas Gastfreundliches und stellt allen offen. Manchem nur für seine Mittagszeit, manchem für die ganze Ewigkeit. Und du hast schnell einen Gesprächspartner getroffen. Insel im Meer der Geschäftigkeit, Blumengarten der Gelassenheit, sinnigerweise von Lebensbaum umgeben. Zeig mir Hochmut und Vergänglichkeit, tröste mich und mach den Blick mir weit für den Wert der Dinge, an denen wir kleben. Jede Grabinschrift und jeder Stein erzählen mir in Gräberlatein von den Unvergessenen, die zu früh entschweben. Jede Plasterblume, die da sprießt, jede Prime, die kein Schwein mehr gießt, kann mir was erzählen von denen, die noch leben. Ich seh mir die Jahreszahlen an, manchmal kommt der früh der Sensemann, manchmal trödelt er herum, der alte Mäher. Geh nur deine Wege, sagt er mir, einmal enden sie doch alle hier, und du siehst ja, die Einschläge kommen näher. Ich sitz gern auf einer Friedhofsbank, seh die schattigen Alleen entlang und denk nach über den tiefen Sinn der Reise. Mit dem schicken Laptop auf den Knien blätter ich von Termin zu Termin, und wenn wichtig davor steht, kicher ich leise. Kann ja sein, ich verpasse grad den Tanz um das goldene Kalb aus der Distanz. Wird nicht jedes dringend und alt sehr beachtet. Es ist nichts, von dem man immer denkt, dass die ganze Welt davon abhängt, wichtig von einer Friedhofsbank aus betrachtet. Heute macht sich schon mein junger krumm, für einen Platz im Altersheim darum, geh ich da nur konsequent einen Schritt weiter. Mach mich schon mal mit dem Platz vertraut, an dem man mich eines Tages verstaut, und geh an den Job zurück, gelöst und heiter. Aufgeräumt und quick lebendig kehr ich heim in das Leben ringsumher, lese im Gehen die Inschrift auf der Friedhofsmauer. Die Lektion, die sie mich schweigend lehrt, ist die grad geschwänzte Sitzung wert. Jedes Ding hat seine Zeit, nichts ist von Dauer. Jedes Ding steht da, hat seine Zeit, dabei wäre ich durchaus bereit, gegebenenfalls überhaupt nicht zu sterben. Um den Beisetzungsgeiern und den peinlichen Grabreden zu entgehen, doch ich will's mit meinen Erben nicht verderben. Doch ich will's mir mit meinen Erben nicht verderben.
Und nun haben wir noch zwei Veranstaltungshinweise für Sie.
Der Seniorenrat Salzhemmendorf lädt wieder zu einer Veranstaltung ein. Am Dienstag, dem 8. April, heißt es Slow Dating im Eatpunkt in der Hauptstraße 2a in Salzhemmendorf. Slow Dating bedeutet langsames Kennenlernen. Hierbei geht es vor allem darum, neue Bekanntschaften zu machen und Freundschaften zu schließen. In kleiner Runde kommen Menschen ins Gespräch und können sich Zeit nehmen, einander kennenzulernen, ganz in Ruhe. Anschließend entscheidet jeder selbst, mit wem er bzw. sie in Kontakt bleiben möchte. Für Kaffee, Tee und Gebäck ist gesorgt, damit es sich in gemütlicher Atmosphäre gut plaudern lässt. Beginn ist um 15 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung bei der Seniorenratsvorsitzenden Martina Käse unter der Telefonnummer 05153 802 9013 wird erbeten.
Und wir haben noch eine interessante Veranstaltung, die uns Miriam Schnee vom ARA-Team vorstellt.
Am Mittwoch, den 9.4., bieten wir eine Veranstaltung an, die nennt sich Entspannungsvormittag, fit in den Frühling, nehmen Sie sich Zeit für sich selbst. Unsere Referentin Petra Lohmeier ist examinierte Krankenschwester und Übungsleiterin für Entspannung, Fitness und Gesundheit und leitet sie durch einen Vormittag, in dem sie Traumreisen lernen, Bewegungs- und Atemübungen, um gut zur Ruhe zu kommen. Der Kostenbeitrag sind 5 € pro Person und die Veranstaltung findet statt von 10.30 Uhr bis 12 Uhr im Treffpunkt Kaisers. Das ist im Gebäude des Paritätischen Hameln-Pyrmont im Hinterhof der Kaiserstraße 80.
Eine Anmeldung unter der Hamelner Telefonnummer 202 1344 ist erforderlich.
Die Hamelner Scharnhorst-Residenz startet gemeinsam mit dem Krankenhaus Lindenbrunn in Koppenbrügge eine neue Initiative zur Unterstützung von Parkinson-Betroffenen, den Parkinson-Treff. Dieses Angebot, das richtet sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte und bietet eine zentrale Anlaufstelle für Austausch, Information und Beratung. Durchgeführt wird der Parkinson-Treff von Annika Sorge, die als Parkinson-Nurse im Krankenhaus Lindenbrunn tätig ist. Die Treffen umfassen informative und praxisnahe Vorträge zu verschiedenen Themen wie Symptome, Schlafstörungen, Ernährung und Bewegung. Im Anschluss daran besteht die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre mit anderen Betroffenen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Die erste Veranstaltung findet am Montag, dem 3. April, statt. Das Thema heißt dann: Was ist eigentlich Parkinson? Symptome der Parkinson-Erkrankung. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Anmelden kann man sich per E-Mail an a.sorge@scharnhorst-residenz.de.
Shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. Squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, oh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear. Gonna take a tiger from his daddy's side. And that's how love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. And the kissing starts. A team of wild horses couldn't tear us apart. I'll take a tiger from his daddy's side. That's how love is gonna keep us tied.
Wir verabschieden uns von Ihnen wie gewöhnlich mit einer weisen Äußerung einer prominenten Persönlichkeit. Diesmal stammt sie von dem deutschen Theologen Dietrich Bonhoeffer. Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. In diesem Sinne bleiben Sie optimistisch. Das wünschen Ihnen Gisela Knuth
und Hans Wiechmann.
Thank you.